Unser nächster Gast ist da, Jens Fischer-Rodrian. Hallo Jens. Schön, dass
Hallo
du da
bist. Hallo ihr zwei.
Freue mich, dich zu sehen.
Hallo Jens, so, schön, dich kennenzulernen.
Genau. Genau, wir sind jetzt als Jens in der Überzahl, von daher lassen
wir die Frage. Ja, wir hatten das Thema Assange. Das ist ja auch Ihr Thema, soweit ich weiß. Also wenn Sie das einordnen wollen. Wir haben ja, also im dritten Jahrtausend haben wir über die ganzen Jahre, wir haben jede Folge über Assange geredet. Und ich habe gedacht, okay, hätten wir jede Folge über die toten Kinder in der Ukraine. Ist das sozusagen so eine Sache rauszunehmen und immer wieder zu erwähnen? Ist das eine gute Methode oder wirkt das manisch?
Ja? Ja, wahrscheinlich beides, ne? Ich glaube, dass die Tatsache, dass sich weltweit Leute für Assange eingesetzt haben und wir hier in Berlin regelmäßig Konzerte gegeben haben und gesehen haben, wie viele Leute sich für dieses Thema doch interessieren. Und interessanterweise übrigens nicht nur Leute, die seit Corona vielleicht in dieser, ich sag jetzt mal, alternativen Szene unterwegs sind, auch Leute, die wir in der Zeit verloren hatten. Ganz interessant, es gab ein Konzert, da haben wir mit einer Band gespielt oder eine Band war eingeladen und die Hälfte der Band war bei Corona ganz anders unterwegs. Die waren sehr auf Linie und haben sich dann doch entschlossen, zu diesem Event zu kommen und dort zu spielen, umsonst zu spielen, um Geld zu sammeln eben für Stella Assange und auf diese Sache aufmerksam zu machen. Und wir haben gemerkt, dass dieses Thema Assange auch Leute unglaublich schnell wieder zusammengebracht hat, die sich in Corona vielleicht verloren haben. Nicht so viele, aber es ist passiert. Also von der Seite her, wenn man bei Themen dranbleibt und Assange war und ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist ja nicht wirklich vorbei. Es ist toll, dass er frei ist. Das ist natürlich ein Etappensieg, aber zu welchen Bedingungen ist er freigekommen? Und von der Seite würde ich sagen, es ist wichtig, bei diesen Themen dran zu bleiben. Ich meine, das Thema Gaza, genau die gleiche Geschichte. Das Thema beschäftigt mich seit 30, 40 Jahren, in den letzten 20 Jahren noch mal intensiver. Mein bester Freund ist Palästinenser und halber Palästinenser. Also das ist nicht durch den 7. Oktober erst passiert, dass ich da wieder voll eingetaucht bin in das Thema und wir jetzt diesbezüglich, nachdem das Assange-Thema erstmal durch ist, wir jetzt trotzdem weiter Konzerte auch in der Musikbrauerei machen. Meine Frau hat gerade Voices for Gaza organisiert mit vielen Künstlern, die auch wieder umsonst gespielt haben, wir an dem Tag 10.000 Euro gesammelt haben, die wir dann an Baraka Charity gespendet haben. Die Themen hören ja nicht auf und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, auch bei den Themen, wenn neue Themen dazukommen, an alten Themen dran zu bleiben, weil gerade das Thema Palästina ist ein Thema, was nach einer Lösung schreit und auch wenn sie in weiter Ferne erscheint, ist es trotzdem wichtig, immer an dem Thema dran zu bleiben, glaube ich.
Wie ist das denn mit Trump und Palästina? Das ist ja eine Frage. Also eine der finstersten Aspekte der Präsidentschaft Trump wird wahrscheinlich dieses Thema sein. Oder wie sehen Sie das?
Das sehe ich ganz ähnlich. Und trotzdem ist es so, dass ich heute wieder überrascht worden bin, nachdem jetzt ja dieser Waffenstillstand dort verhandelt worden ist. Ja, ich glaube sogar ein Waffenstillstand, der schon vor 6 Monaten auf dem Tisch lag. Die Information, die ich heute bekommen habe über 2 verschiedene Quellen, war, dass es eben nicht nur diese typische Cowboy-Manier von ihm, dass er sagt, wenn ich im Amt bin, dann wird dort unten die Hölle los sein. Damit hat er ja gedroht. Und das hieß erstmal, um Gottes Willen, das wird noch schlimmer, als es schon ist. Jetzt habe ich aber gehört, dass er unglaublich Druck gemacht haben muss auf Netanyahu. Das heißt also, derjenige, von dem man jetzt am wenigsten damit gerechnet hat, dass er jetzt Druck massiv auf Netanyahu, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich werde da noch ein bisschen weiter recherchieren müssen, aber das ist, ich glaube, auch RT Deutschland hat auch nochmal bestätigt. Also nicht nur, dass es heißt, die Geiseln müssen freikommen, und er hat ja auch einen ganz, ganz starken Support im Wahlkampf auch von zionistischen Gruppen in Amerika bekommen. Und er ja auch gesagt hat, er wird diese Wahlversprechen natürlich einlösen, hat viel Geld für. Er ist ja sehr offen mit dem, was er ist ja sehr offen mit den Sachen. Wenn er über Grönland spricht, dann versucht er nicht zu sagen, ich brauche jetzt Grönland, weil ich dort die Eisbären retten will, sondern er sagt klar, ich will das, weil es geostrategisch für uns wichtig ist. Ne? Also, wo sonst ja oft immer gern so ein bisschen rumlaviert wird und man tut so, als ob man aufgrund der Menschenrechte dann irgendein Land besetzen muss. Ne? Da ist er ja blank open, aber das Thema Gaza, das beschäftigt mich natürlich am meisten in Bezug auf Trump, weil natürlich gibt es Hoffnung, wenn man dann jemanden hat, der Leute wie Jay Bhattachary oder Kennedy für die Aufarbeitung der Corona-Zeit einsetzt, dann hat man natürlich erstmal Hoffnung, dann höre ich die Sachen, die er über Gaza sagt und denke mir, um Gottes Willen. Heute höre ich, er hat massiv Druck auf Netanyahu, man spricht ja sogar von einer Kapitulation. Man muss abwarten. Ich glaube nicht daran, dass er derjenige ist, der irgendein Segen jetzt bringen wird oder dass er der Heilsbringer ist. Ich glaube.
Die Verbindung ist jetzt gerade weg. Zumindest höre ich nichts mehr und habe ein eingefrorenes Bild. Du auch nicht.
Genau.
Dann fragen wir nochmal die Technik, ob die irgendwie, nee, das ist ein Zeichen von, da scheint irgendwie es neu gestartet werden zu müssen, dass wir beide jetzt wieder im Bild sind. Mhm. Ich habe jetzt nochmal, Dirk, von daher, also auch wenn so eine Unterbrechung immer nervig ist, aber auf der anderen Seite passt sie auch ganz gut. Ich habe jetzt nochmal so ein paar Auszüge aus der Rede von Trump und er hat zum Beispiel gesagt, von heute an werden die USA... Ja. Von heute an werden die USA wieder überall auf der Welt respektiert werden. Die Justiz als Bestrafungsinstanz für Regierungsgegner wird wieder in Ordnung gebracht werden. Amerika wird wieder florieren. Und er hat natürlich auch mit den Fehlern der Ex-Regierung abgerechnet, während die daneben saß. Und er sagt, dass ein weiteres Mal, dass das fehlgeschlagene Attentat für ihn bedeutet, dass seine erneute Präsidentschaft Gottes Wille repräsentiert. Und er möchte die mexikanischen Drogenkartelle zu terroristischen Vereinigungen erklären, um sie dementsprechend bekämpfen zu können. Ich hatte das hier eben schon bei Michel zitiert. Zensur wird abgeschafft, hat er gesagt. Meinungen werden wieder frei äußerbar sein. Sozialexperimente wie diese Woken DEI-Zwänge werden ab sofort abgeschafft. Und auch das, was ich schon bei Rainer Rupp erwähnt hatte, er hat gesagt, die militärische Stärke der USA wird nicht nur durch Siege, sondern auch durch Beendigung von Kriegen markiert, vor allem aber auch durch die Kriege, die es gar nicht erst führen wird. Und die Ernährungskrise vor allem der Jugendlichen wird beendet. Also Ernährungskrise würde ich jetzt mal tippen. Damit ist vor allem auch diese unfassbar ungesunde Ernährung
Das gemeint. Ist ja das Thema von Robert F. Kennedy Jr.
F. Kennedy, genau, ja.
Ja, das ist okay, da haben wir, ist er wieder online? Ja!
Jetzt, du bist wieder da, aber wir haben diese kleine technische Pause genutzt, um einmal kurz ein paar Auszüge aus der Rede von Trump schon mal wiederzugeben. Von daher, auch wenn es immer ein bisschen ärgerlich ist, wir haben es gut überbrückt. Und jetzt sind wir wieder bei dir.
Ja, wo habe ich euch denn verloren?
Dirk?
Wo habe ich euch denn verloren? Bei welchem Thema waren wir gerade? Oder bei welchem Satz?
Oh, noch bis Gaza und dass auf der anderen Seite jetzt gerade von Trump, von dem man es nicht erwartet hat, diese Mitteilung kam, dass er Druck gemacht hat. Wir waren ja, bei den Seiten, die Jens jetzt vorgelesen hat, ist das ähnlich. Da sind immer Dinge dabei, wo man denkt, hey, cool, ja, also sozusagen, also dass man sich fragt, ist das ein möglicher Freund? Also ist das jemand, und allein diese Unberechenbarkeit, die hat ja auch eine positive Seite, nämlich dass umgerührt wird, ja.
Ja.
Das ist, wo man nicht weiß, soll man darauf vertrauen? Also sozusagen, ist wie viel ist davon Attitüde, wenn man dann sagt, dass man notfalls sich Dänemark einverleiben wird, auch mit militärischer Gewalt, ist
ja,
das auch unberechenbar, aber gar nicht sympathisch, ja. Aber trotzdem es ist auf jeden Fall nicht so verhockt und so spießbürgerlich und so kleinkariert wie jetzt die deutsche Politik.
Ja? Das stimmt, Herr Brunmann, da gebe ich Ihnen recht. Auf der anderen Seite ist es so, oder vielleicht sogar noch ins ähnliche Horn geblasen, er tut ja auch nicht so, als ob er was anderes will, wie Grönland geostrategisch nutzen. Ne? Er tut nicht so, als ob er dort Robben retten will oder sich um irgendwelche Menschenrechte kümmern will. Er sagt klipp und klar, ich brauche das, America first. Da ist er sehr ehrlich in der Form, dass er sagt, America first, er schaut in erster Linie, was ist für sein Land gut. Ich glaube darüber hinaus trotzdem, dass er so ein Narzisst ist, dass er ganz ehrlich, für mich ist es vollkommen egal, warum ein Krieg endet. Ob er das jetzt macht, um zu zeigen, er schafft es im Gegensatz zu seinem Vorgänger, oder ob er es macht, weil er wirklich an die Idee Frieden und Verhandlung glaubt, ist für jede Mutter in der Ukraine vollkommen unerheblich. Ja. Oder für jede Mutter in Gaza. Ne? Also wenn er jetzt wirklich es schaffen sollte, den Druck auf Netanyahu so erhöht zu haben, ich glaube, RT Deutschland sprach sogar davon, einer Kapitulation. Ne? Also dass man wirklich sagen kann, es sind Bedingungen gestellt worden. Da hätte man eigentlich jetzt erstmal nicht damit gerechnet, so wie er sich im Wahlkampf verhalten hat. Übrigens nicht nur er, sondern auch einige Leute aus seinem Kabinett wie Marco Rubio oder auch der Verteidigungsminister.
Ja, selbst Robert F. Kennedy ist ein Totalversager in Bezug auf Gaza.
Absolut. Und auf der anderen Seite freut man sich natürlich, wenn man so Leute wie Kennedy oder Jay Bhattacharya dann natürlich hat, um sich um die Aufarbeitung der Corona-Zeit zu kümmern. Man darf gespannt sein, aber trotzdem muss ich sagen, ich versuche das mehr als Beobachter von außen zu sehen, weil es ist trotzdem Elite. Es ist halt eine andere Elite. Es ist nicht die Elite, die jetzt zu der Elite gehört hat, die jetzt an der Macht war. Es ist aber eine Elite mit Leuten wie Elon Musk. Und so sehr ich mich über die freie Rede auf X und so freue, er ist trotzdem auch ein Transhumanist. Das ist er ganz, geht er ganz offen mit um. Also ich glaube, wenn wir uns darauf versteifen, beziehungsweise hoffen, dass uns irgendjemand jetzt hier den Frieden bringt, ich bin da wahnsinnig vorsichtig. Gerade weil er so unberechenbar ist. Aber es kommt was in Bewegung, da gebe ich euch recht.
Jens, wir haben dich in die Sendung eingeladen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Du bist Musiker. Für all diejenigen, weil ich das habe ich gar nicht am Anfang in der Anmoderation erwähnt, weil es für mich so selbstverständlich ist. Und du hast enge Verbindungen in die USA. Und wie schätzt du da derzeit, wir hatten da auch schon mit Hermann Plopper kurz drüber gesprochen, die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Staaten ein?
Also sagen wir mal so, ich habe gerade heute mit einem Freund aus Chicago telefoniert, mit dem ich zusammen auch lange Musik gemacht habe, als ich drüben war. Es ist interessant, ich habe ihn einfach mal ganz ehrlich gefragt, sind in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis Leute, die sich ehrlich dazu bekennen, dass sie vielleicht sogar Trump gewählt haben? Weil diese Wählergruppe, die jetzt Trump zum Wahlsieg verholfen hat, das ist ja nicht so anders wie jetzt in Deutschland der Aufschwung der AfD. Du hast Leute, die sie schon immer gewählt haben. Du hast Leute, die sie nur aus Protest wählen. Und du hast Leute, die sagen, alle anderen haben es probiert, alle anderen haben versagt. Rot-Grün ist totalitärer als alles, was wir vorher hatten. Dann sind halt jetzt mal die dran. Ne? Und ich glaube, in Amerika ist es gar nicht so unähnlich. Aber auch da ist es so, dass Leute teilweise, gerade wenn sie in den Kreisen, in Künstlerkreisen waren, sich kaum trauen zu sagen, dass sie Trump wählen würden. Und ich habe heute mit jemandem gesprochen, dessen Bruder, der auch noch sowohl geostrategisch wie auch geopolitisch extrem interessiert ist und weit über Amerika hinaus interessiert ist, der auch viel gereist ist, der also die Welt kennt und der gesagt hat, es war jetzt das erste Mal seit langem, dass er nicht das Gefühl hatte, er spricht mit jemandem, der sich nur von Fox News ernährt, sondern der wirklich belesen ist und trotzdem die Wahl vollzogen hat, Trump mit zu unterstützen. Ja? Was ihn total geschockt hat, weil er auch über Jahrzehnte Demokraten gewählt hat. Und hat aber auch gleichzeitig gesagt, es ist wirklich schwer, darüber zu sprechen. In manchen Kreisen geht es, wenn er weiß, dass Leute Trump auch unterstützt haben. Aber gerade in der Künstlerszene, wenn du da sagst, dass du Trump unterstützt, dann ist es immer noch eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und ich glaube, das wird sich verändern, weil ich hoffe, dass auch diese Geschichte, dass jemand wie Obama dann Druck gemacht hat auf die Black Community und sagt, dass er entsetzt ist, dass so viele aus der Black Community im Endeffekt jetzt Trump unterstützen würden, wären sie vielleicht noch nicht bereit, eine schwarze Frau zu unterstützen und dadurch so diesen Druck auszumachen und demokratische Grundprinzipien zu brechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie auch die freie Wahl, die freie Rede so in Frage zu stellen. Das ist so unmöglich. Ich hoffe, dass die Sachen einfach auch viel mehr publik werden, weil viele immer noch in Amerika natürlich an dieser Zeit Obama hängen. Die wissen zwar, da ist nicht so viel passiert wie versprochen, aber trotzdem war das so der schillernde Präsident, eloquent, gut aussehend, First Lady, alles hat da irgendwie gestimmt. Da wollen viele heute noch nicht wirklich von loslassen. Und die einzige Angst, die ich habe, das würde ich gerne noch anfügen, hätten jetzt die Demokraten sich in die Wahl gewonnen, hätten sich entschieden, auch an die Aufarbeitung ranzugehen und Leute wie Jay Bhattacharya und so ins Amt zu holen oder in die Verantwortung zu holen, dann wäre die Aufarbeitung natürlich wesentlich schneller oder würde sie schneller in Gang kommen. Hier kann man ja immer noch sagen, naja, das sind die Leute von Trump, die der um sich rumscharrt, das werden schon genauso irre sein, wenn sie Bhattacharya zum Beispiel nicht kennen, wie er selbst. Also von der Seite her, ich glaube schon, es wird was passieren. Es wird auch nach Deutschland überschwappen, auch wenn die deutschen Medien nach wie vor Trump natürlich hier niederschreiben. Also ich rede vor allem von den Konzernmedien natürlich. Aber die Gesellschaft drüben ist schon auch, muss damit auch erstmal klarkommen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ich glaube, da ist eine Spaltung, die genauso überwunden werden muss wie hier in Deutschland.
Dirk, hast du jetzt noch eine Frage, weil du nix gerade so zustimmt?
Nee, ich finde es hochinteressant. Also das ist, ich habe sie jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, höre mit großem Interesse zu und bin beeindruckt. Ja, also um das so, das ist, es ist eine Art von, ich dachte jetzt so auch vom Gespräch her, es ist nicht, was wir normalerweise in den Talkshows abkriegen, also sozusagen bestimmte Stellungnahmen und dann die, also auch etwas Beifallzeichen oft sind, ich sage das Richtige und kriege dann von meinen Leuten, sondern sie sind da sozusagen sehr beweglich zwischen den verschiedenen Also ich, wenn ich sozusagen unter Wasser so einen Seetangwald und dann einen Otter dazwischen, ja, das war ein Bild, was ich eben hatte. Also ich finde es sehr beeindruckend. Und es geht ja auch irgendwo darum, das auch noch sehen zu können. Also nicht diese klare Linie zu fahren, sondern genau darauf reagieren zu können, wenn man was entdeckt, was vielleicht eine andere Qualität hat. Ja. Ja? Weil beim Entdecken ist man vielleicht in der Lage, Brücken zu schlagen, die wieder eine Kommunikation mit anderen möglich machen, wo man entdeckt, dass man eigentlich gut miteinander auskommen kann. Ja, das ist nicht nötig, ist sich. Also das wollte ich also einfach mal als Rückmeldung geben. Finde ich sehr beeindruckend, gefällt mir. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass das ist ähnlich wie bei uns. Wir müssen einfach einen anderen Umgang auch mit dem politischen Gegner wiederfinden. Wenn ich mir überlege, auch wenn die AfD jetzt die Partei ist, die mir jetzt in vielerlei Hinsicht am fernsten ist, so muss ich ihnen doch zuhören. Und so wie ich mit dem politischen Gegner umgehe, so will ich ja auch, dass mit mir umgegangen wird. Also von der Seite her, wenn ich hier eine Partei habe, die um die 30% liegt. Wenn ich Leute wie Chrupalla habe, die nun wirklich eloquent ihren Standpunkt machen, ob ich dem jetzt zustimme oder nicht, dann muss ich doch einen Weg finden, irgendwie im Dialog zu bleiben. Und die Tatsache, dass das nicht passiert, das ist übrigens in Amerika, nehme ich an, immer noch sehr ähnlich, also auch das, was ich heute gehört habe, als ich mit meinem Freund in Chicago telefoniert habe, das ist einfach, das wird, daran merkt man und davon bin ich mittlerweile überzeugt. Ich habe das Gefühl, dass wir bei jedem Versuch einer neuen Partei irgendwie wieder diesen Credit zu geben, auf der einen Seite, klar, wir müssen zuhören, müssen schauen, was passiert, wenn sie denn in Verantwortung kommen, aber sie werden die Probleme im Allgemeinen, glaube ich, nicht lösen. Wir haben es bei den Piraten gesehen, wir haben gesehen, wo die Grünen gelandet sind, die jetzt von den Pazifisten zu Bellizisten geworden sind, die Umweltpolitik verraten haben, nur noch die Monothematisierung auf CO2, Umweltschutz als solche spielt gar keine so große Rolle mehr, in vielerlei Hinsicht übrigens nicht. Dann kamen die Piraten, jetzt das BSW, wo es auch schon wieder so Sachen gibt, wo du denkst, um Gottes Willen, ich glaube, wir sind einfach durch mit dem Parteiensystem. Und ich glaube, dass auch vielleicht durch ein Erstarken der AfD, man sehen wird, auch da werden nicht die Heilsbringer sein. Ich glaube, wir müssen hin zum Dezentralen. Ich habe da auch mit großem Interesse die Beiträge jetzt von dir gesehen, Jens, in deinem Buch, dass wir uns auf uns besinnen, Frieden ins Uns schaffen, im Uns schaffen, mit uns schaffen, mit unserem schnellsten direkten Umfeld wie die Familie, im Dezentralen mit der Gemeinde, also immer im Kleinen bleiben und da sehen, dass wir Strukturen eben auch mit Frieden füllen. Und wir sind an einem Punkt, wo die Regierungsparteien uns verurteilen, weil wir für den Frieden auf die Straße gehen. Es gäbe noch viele andere Beispiele, aber dieses Beispiel allein, sich für Diplomatie einzusetzen, dass das in die rechte Ecke gestellt wird, das ist so absurd, dass ich glaube, das wird sich langfristig wird sich das rächen. Damit werden sie nicht durchkommen. Und ich hoffe
einfach. Ja, das ist auch so. Bitte. Es ist auch so, Jens, wenn du das so erzählst, dass man so den Eindruck hat, es kann auch gar nicht mehr funktionieren, dieses Schubladendenken oder dies in Schubladen einsortiert werden, weil alleine das, was du gerade gesagt hast, ist eine Mischung irgendwie aus allem, also aus allem, was gut ist aus der Sicht des gesunden Menschenverstandes, ja. Und da innerhalb dessen kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, wenn es einfach um die Grundprinzipien des Miteinanders geht, die sind nicht zu diskutieren, ja, in Bezug darauf, was wir als Menschen sind und dass wir uns halt eben gegenseitig nicht an die Gurgel gehen sollten, sondern irgendwie im anderen das Gute erkennen sollten und das, was den anderen ausmacht, ja. Und von daher finde ich das schön, wie du es zusammengefasst hast, weil es tatsächlich, also für das, was du da gerade als Wahlprogramm aufgestellt hast, gibt es keine Partei. Ja, das ist irgendwie
aus allen Richtungen. Ja, das kommt dazu.
Und es geht ja auch darum. Aus allen Richtungen und halt dezentral. Darauf lass mich das kurz noch sagen. Das war mir so wichtig, diese Dezentralität, weil ich bin davon überzeugt, das ist die Zukunft. Dezentral ist die Zukunft. Und wenn man jetzt ins Finanzsystem schaut, ist Bitcoin nur ein Vorreiter von dem, was da auch in anderen Bereichen noch an Dezentralität entstehen wird.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, dezentral ist das eine. Das andere ist, dass wir hoffentlich gelernt haben durch die Corona-Zeit, dass wir uns eben nicht in die Angst treiben lassen. Also angstfreie Menschen, dezentral und dann den Humor nicht verlieren. Weil mit Humor kann kein totalitäres System. Ne? Also ich glaube, das ist etwas, da kommen sie nicht mit. Und es gibt ein Beispiel, würde ich ganz gerne noch anführen, weil wir haben ja so viele Auftrittsorte verloren in den letzten 5 Jahren. Und jetzt sind aber doch viele neue dazugekommen. Yoga-Studios, Antiquitätenläden, Wohnzimmerkonzerte. Wir machen halt jetzt einfach woanders Musik. Und eine Veranstalterin aus der Schweiz, die in München lebt, hat uns veranstaltet in München in ihrem Garten, zu seinem Gartenfest, das sie gemacht hat, ganz schön organisiert. Und wir sind zu den politischen Themen dann irgendwann übergewechselt nach 1 Uhr nachts nach dem Konzert. Und sie hat ein Beispiel gebracht, was es eigentlich wirklich auf den Punkt bringt. Sie sagte, in manchen Kantonen, eben dezentral, in kleinen Gemeinden in der Schweiz, ist es so, wenn es ein Problem gibt, dann gibt es 5 Lösungsvorschläge. Und keiner weiß, woher die kommen. Dann stimmst du ab und dann erfährst du später, von wem der Vorschlag kommt. Und jetzt erleben wir aber natürlich, ne, wir erleben ja hier, egal was die AfD-Wahl sagt, wenn sie sagt, kein Bargeld abschaffen, ja, ne, da wird sofort niedergebügelt, weil es von der AfD kommt. Wenn die AfD sagt, wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss, dann wird sofort niedergebügelt. Wenn du aber gar nicht weißt, von wem ein Lösungsvorschlag kommt, und dann abstimmst und dann vielleicht überrascht bist, der kam von der FDP, hätte ich nie gedacht, dass ich dem mal zustimmen würde, dann ist man viel mehr wieder an dem dran, wo wir eigentlich doch hinwollen, dass wir lösungsorientiert Mehrheiten schaffen für gewisse Themen. Und bin mal gespannt, wo uns die Reise hinführt, um auf Amerika in einem Satz nur zurückzukommen. Ich beobachte das mit sehr viel, auch ein bisschen mit Schadenfreude, muss ich sagen, mit welcher Arroganz man immer gedacht hat in dieser demokratischen Bubble oder bei uns rot-grünen Bubble, man der Meinung ist, dass sowas nicht passieren kann, so ein Unfall wie Trump, wie es immer genannt worden ist, bei der ersten Amtszeit. Jetzt ist es ein zweites Mal passiert. Ich glaube, es ist der erste Präsident, der raus ist aus dem Amt und dann nochmal später wieder gewählt worden ist. Ich glaube, das gab es nie bis jetzt.
Es gab zwei, aber das andere ist lange her. Ich habe den Namen jetzt noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall extrem selten. Und es ist interessant, also auch, ich weiß ja, Jens Lehrich, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich bei der Dezentralität. Und eine von den Geschichten, die ich von Kevan gelernt habe, war diese, dass das Wählen bei uns so hoch hängt, aber dass man zum Beispiel Leute durch Los zu bestimmen und machen zu lassen und sich, also dass man Überraschungen einführt. Also bei einem Punkt war immer, dass ich eigentlich möchte, dass sozusagen die göttliche Intervention möglich ist, indem man Zufall erlöst, Zufall mit reinbringt, damit da was etwas wirken kann, was wir vielleicht gar nicht verstehen. Also was aber dazu sorgt, dass neu umgedreht wird. Also ich möchte auch erwähnen, wir haben gerade von der Regie bekommen, in 15 Minuten gibt es ein Konzert von Jens Fischer-Rodrian. Genau. Also mache ich gerne Werbung für jetzt. Also, wenn ich jetzt da wäre, würde ich es mir anhören, weil ich neugierig geworden bin.
Ja, ich spiele heute bei der Kamera mit meiner 11-köpfigen Band und immer als du vorhin jetzt gesagt hast, ich achte ein bisschen auf die Zeit und dann seid ihr dann doch noch zum anderen Punkt gekommen. Ich war immer so, oh Gott, in 15 Minuten, also ne, in 45 Minuten geht's los. Ich sitze hier am Alhambra in einem sehr, sehr schönen palästinensischen Lokal hier am Prenzlauer Berg und unten im Keller ist eben, spielen wir einmal im Monat mit unserem wilden Ballon, so eine 11-köpfige Band. Da bin ich gleich, aber ich sag jetzt einfach mal du, Dirk.
Ja, gerne.
Wir wären nämlich fast gemeinsam auf der Bühne gewesen bei Pfingsten in Berlin und dann hat es leider ja nicht stattgefunden und ich habe mich so gefreut, dich an dem Tag kennenzulernen. Jetzt hat es 4 Jahre gedauert und 4 Jahre später sehe ich dich dann.
Okay. Das Gespräch. Machen wir irgendwie anders bei einer Tasse Bier oder so.
Machen wir. Ja,
das
sehr, sehr gerne. Weiter. Was du gerade gesagt hast, ein Satz zu dem Losverfahren, das aleatorische System ist etwas, was ich schon seit mehreren Jahren verfolge. Rehbruck hat ein sehr schönes Buch darüber geschrieben, Gegen Wahlen, wo er eben auch gezeigt hat, wo dieses Losverfahren, dieses aleatorische System angewandt worden ist. Natürlich gab es da auch immer Sachen, die noch nicht perfekt waren. Ne? In der Antike durften Frauen nicht wählen, durften Sklaven nicht wählen, wurden gar nicht mit einbezogen in das Losverfahren. Mhm. Aber es gab immer wieder Modelle, vor allem auch hier im Dezentralen. Ich habe gerade einen letzten Satz dazu mit einem sehr interessanten jungen Autor gesprochen, der das untersucht seit 10 Jahren und mit Schülern macht. Der stellt ein Thema und stellt Gruppen zusammen, die vollkommen unterschiedlich sind. Und er sagt, 9 von 10 Gruppen kommen zum selben Ergebnis. Also dieses Leute zusammenwürfeln, die sich gemeinsam im Kopf machen. Und man sieht sie auch beim Schöffengericht, wenn du weißt, du fällst ein Urteil darüber, ob derjenige freigesprochen wird oder ob er 2 Jahre im Knast sitzt, das machst du nicht einfach so, sondern da machst du dir Gedanken. Da weißt du, das ist jetzt mit viel Verantwortung behaftet. Und ich glaube sehr an das aleatorische System, weil immer da, wo ich gesehen habe, wo es angewandt worden ist, hat es funktioniert. Und das wird aber erstmal nur im Dezentralen durchzusetzen sein. Und deswegen auch hier, glaube ich, sind wir 3 uns einig, das Dezentrale ist erstmal vielleicht der erste Schritt.
Ist ein gemeinsamer Nenner erstmal.
Genau. Ja.
Sehr schön. Lieber Jens, vielen Dank. Schönes Konzert. Ne? Und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Schönen Abend euch noch.
Danke. Ciao.
Bis jetzt. Tschüss.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.